Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Gesund und Glücklich Kongress, meine Lieben. Mein Name ist Susanne Willhüft und ich begrüße heute wieder und ich freue mich extrem auf Dr. Ilona Schönwald. Schön, dass du da bist und dass wir heute wieder miteinander sprechen.
Ja, liebe Susanne, ich habe mich auch gefreut oder freue mich auch immer noch und bin gespannt, was wir heute bewegen.
Ja, bewegen, das stimmt. Also du bewegst seit 3 Jahrzehnten das ganz große Thema Gesundheit. Ja, du hast begonnen irgendwann mal als Krankenschwester, du bist Ärztin, du warst mal ganz, ganz extrem auch in dem Thema Haut. Sehr spannendes Thema, finde ich, was du da machst. Aber du bezeichnest deinen Weg auch 30 Jahre in der Heilkunst. Ja, und das finde ich, das ist etwas ganz, ganz Großartiges, denn wir sind alles Lebenskünstler. Wir dürfen unser Leben in die Hand nehmen. Und du hilfst Menschen dabei, auch mittlerweile auf dem alternativen Weg das große Ganze zu sehen. Und dein Schwerpunktthema ist ein schweres Thema, ein schweres Wort. Aber dahinter darf auch wieder Leichtigkeit entstehen. Und da geht es um ein vererbtes Kriegstrauma, nämlich über die Generationen hinweg. Und das haben wir beim letzten Mal ja schon sehr deutlich beleuchtet. Aber was heißt denn das überhaupt? Also wenn wir mal so auf diese Schwere dieses Wortes hingehen, Kriegstrauma. Lona, wie ist das zu verstehen?
Ich merke auch gerade, wenn du das wieder so sagst oder betonst, mit dem Kriegstrauma oder vererbtes Kriegstrauma, da gibt es ja durchaus Menschen, die sofort in so einen Modus kommen von, ja, damit habe ich nichts zu tun. Ne? Also so wie, oder Kriegstrauma, nee, also ich nicht. Ja? Und das ist ja der größte Irrtum, sage ich immer, in Bezug auf vererbtes Kriegstrauma. Die meisten Menschen denken, sie hätten damit nichts zu tun. Denn wenn wir das tatsächlich mal nüchtern betrachten, kommen wir aus einem kollektiv traumatisierten Feld, zumindest die Menschen wie du und ich und in dem Alter, die jetzt irgendwie zwischen 50 und 70 sind, ja, oder zwischen 75 und 50 Geborene, haben ja mit größter Wahrscheinlichkeit Eltern und oder Großeltern, die Krieg erlebt haben. So. Also sind direkten Nachfahren von Menschen, die zum Teil schwerst traumatisiert sind und das wirkt natürlich in uns hinein und zeigt sich auch an verschiedenen Stellen. Und vererbtes Kriegstrauma bedeutet, dass ein Zustand meistens von innerer Leere, innerer Schwere, dem Gefühl nicht ankommen zu können, der Tatsache, keine wirklich nährenden, warmen, engen Bindungen einzugehen, das Gefühl, nicht dazuzugehören, das Gefühl, oder ganz oft umgezogen zu sein, oder Träume, die nicht zu einem gehören. Das ist für viele Menschen ein Normal geworden, weil es ja ganz, ganz lange wirksam ist. Dabei ist es die Folge dessen, dass wir einem traumatisierten Feld entstanden oder entstammen und Eltern haben, die zum größten Teil emotional nicht anwesend sein konnten aufgrund ihrer eigenen Geschichte. Und das ist erstmal so die beschreibende, das beschreibende Bild dazu. Und gleichzeitig gibt es eben noch die epigenetische Komponente, in dem nachgewiesen ist, auch wissenschaftlich immer häufiger beforscht wird, dass es chemische Verbindungen an der DNA gibt, die sich durch Trauma verändert. Die Methylierungen, die sind zuständig für verschiedene Regulationssysteme und auch das wird vererbt. Das heißt, wir haben alle mit dem Thema vererbten Kriegstrauma zu tun, auch wenn es in Deutschland jetzt 80 Jahre her ist.
Danke, dass du den Bezug auf den Körper schon gezogen hast. Das wollte ich dich nämlich fragen, weil ich glaube, mit deiner Einleitung, ne, das interessiert oder das interessiert mich vielleicht auch nicht. Was habe ich mit der Generation meiner Großeltern zu tun? Also wenn man mal über dieses Thema spricht, und es kommt ja doch mal vor, dass man so im Freundeskreis, ne, erzählt, dass der Opa schwer traumatisiert aus Russland zurückgekommen ist. Aber letztendlich im Bewusstsein ist es für viele einfach nur so diese Geschichte.
Genau.
Ja, das ist eine Geschichte, die hat man sich angehört. Ja, man ist betroffen. Aber was hattest, genau, du hast es gesagt, ne, epigenetisch. Es zeigt sich in unserem Körper. Und jetzt hast du wieder so einen Bogen geschlagen, wieder sag ich mal, zur Gefühlsebene. Wir kennen diese Geschichten. Wir sind auch gerade wieder in so einer Geschichte. Aber diesen Bezug zum Beispiel zu der inneren Leere, viele haben ja das Gefühl, die sind hier auf dem falschen Planeten.
Genau. Ja.
Ja. Wie kann ich da diesen Bezug herstellen zu diesem inneren Leeregefühl und einem, ich sage es mal, vielleicht sogar in meiner DNA vererbten Leere durch das Kriegstrauma?
Ja. Wir dürfen uns das vorstellen als Bild, wenn ich als Baby in die Welt komme, zu meiner Mama oder geboren werde dann. Dann ist es ja eigentlich darauf ausgerichtet, ins Empfangen zu kommen, ja, also getragen zu werden, gehalten zu werden, getröstet zu werden, gestillt zu werden und all diese Dinge und nur zu empfangen. Und das hat in der Regel ja so nicht stattgefunden. Ja, in der Regel gab es da eine emotional erstarrte Mama und einen nicht präsenten Vater oder beide nicht präsent, ja, emotional. Und das hat am Anfang unseres irdischen Seins dazu geführt, dass wir uns selber wieder von Emotionen und Bedürfnissen abgetrennt haben, da sie ja nicht erfüllt worden sind, also in einen Überlebensmodus gekommen. Und das wirkt und wirkt und wirkt über Jahrzehnte. Dabei ist ja genau das, lebendige Emotionen und wirkliche Verkörperung, das, was wir brauchen, um uns später lebendig und innerlich gefüllt zu fühlen. So, und das hängt miteinander zusammen. Und wenn wir das erstmal begreifen, und da geht es auch nie um Schuld oder sowas, ja, sondern es geht einfach nur darum, es zu begreifen und zu benennen und uns tatsächlich mit unserer Geschichte zu verbinden, weil genau wie du das sagst, wir kennen die Geschichten unserer Vorfahren, aber wir sind emotional nicht verbunden, weil die Schuld und die Scham und der Schmerz zu groß gewesen sind. Ja.
Geh mal auf dein Bild zurück, zum Bild des Babys.
Hm.
Wir erleben ja gerade eine, oder die letzten Jahre, eine Gesellschaft weltweit, die vieles hinterfragt, was ja per se gut ist. Ja, aber da kommen ja genau diese Themen jetzt hoch. Also Familien sind für mich symbolisch in den letzten 6 Jahren auseinandergebrochen, weil da diese Themen ja jetzt hochkommen. Kinder werfen ihren Eltern vor, nicht genug gesehen worden zu sein, weil ihr nur gearbeitet habt. Ja, oder wie du sagst, emotional tatsächlich vielleicht in einem nicht erkannten Kriegstrauma der Großeltern oder der Mütter dazwischen. Ja, der Töchter. Vielleicht jemanden hatten in der Familie, der vielleicht genau diesen Schmerz nicht so, emotional kalt ist. Ne? Funktionabel, schön gearbeitet, Kinder in die Kita, so weiter. So, wie kann ich denn da heute nochmal ganz klar, auch, du sagst, es ist keine Schuld, aber wir erleben ja gerade eine Gesellschaft, da geht es hauptsächlich nur noch um Schuld. Der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Es wird jetzt überall diese Schuldfrage hochgeholt. Wie gehen wir denn damit um? Weil da ist ja für mich dieser Dreh- und Angelpunkt. Die Gesellschaft heute holt hier gerade so ein ganz altes Trauma hoch. Ist das richtig?
Und wirft vor, ne? Man macht Vorwürfe. So. Und das ist natürlich ein langer Prozess, tatsächlich dahin zu kommen, der viel mit eigener Verkörperung und Hingabe zu tun hat, dem wir uns stellen dürfen, wenn wir weiter bei uns ankommen möchten, um dann zu begreifen, dass das, was unsere Eltern und Großeltern auch nach dem Krieg geleistet haben, also das heißt den Wiederaufbau aus den Trümmern, ja, also das Land auf Trümmern aufgebaut, um ein Fundament zu bauen, in dem wir wieder Sicherheit erfahren können, dass das ein so großer Liebesakt gewesen ist an sich, dieser Vorgeneration, dass aber eine Liebessprache gewesen ist, die wir nicht nehmen konnten, weil wir schon auf einer anderen Frequenz in die Welt gekommen sind, ja. Also wir dürfen das als Kontinuum verstehen, dass das, was unsere Vorfahren erlebt haben, so dramatisch ist, dass sie das überhaupt überlebt haben, ist ja schon ein Wunder, und weitergemacht haben und trotzdem noch Kinder bekommen haben, weil das Leben immer danach strebt oder die Evolution, dass es weitergeht und sich weiter in die heilsame Richtung entwickelt, haben unsere Vorfahren ein Fundament geschaffen, auf dem wir heute stehen. Wir stehen auf ihren Schultern dessen, was geschehen ist. Und dürfen begreifen, dass das Dilemma dabei ist, ein emotionales Entwicklungstrauma davon getragen zu haben, ja, und nicht genug genährt geworden sein und dennoch Liebe immer da gewesen ist. Und dass die Gefühle, die wir haben aufgrund unserer Geschichte, jeder Einzelne, sind die eigenen Gefühle, ist das, womit wir im Leben ausgestattet sind und die wir bewegen dürfen. Es geht hier niemals darum, irgendeinen Vorwurf zu machen, sondern es ist das eigene Leben, dazu Ja zu sagen und es zu bewegen. Was in mir gesehen werden will und in dem Moment, in dem ich es bewege und es in die Emotion bringe, bewege ich es für mein ganzes Familienfeld.
Ja, dafür muss natürlich die Bereitschaft oder überhaupt das Wissen sein, was sind die Zusammenhänge, woran erkenne ich, dass ich da vielleicht etwas lebe, was gar nicht mein Thema ist, sondern vielleicht ein Thema meiner Eltern oder meiner Urgroßeltern. Du hast schon einen Aspekt, nee, zwei hast du schon genannt. Das war die innere Leere und es waren Umzüge. Ich überlege, ich bin 20 Mal umgezogen. Okay. Habe ich schon mal zwei Haken. Was gibt es noch für Anzeichen?
Ja, wie ich schon gesagt habe, Träume, die nicht zu einem gehören, zum Beispiel. Dann, weil das die Information ist ja gespeichert auf zellulärer Ebene und es gibt genug Menschen, die sagen, ich habe immer von Krieg geträumt oder von Flucht oder ich renne immer rum oder und man kann sich das gar nicht erklären. Ja, das ist, weil die Information da ist. Dann die Schwierigkeit, wirklich nahe Beziehungen zuzulassen, obwohl wir uns danach sehnen, weil wenn am Anfang das nicht gut geklappt hat mit der emotionalen Bindung zur Mutter, das ist ja die Hauptbindung, die wir eingehen und die uns das Überleben sichert nach der Geburt. Und wenn das nicht gut geklappt hat, dann schließen wir diesen Aspekt in uns weg, sowas wie, da ist niemand für mich, aber es ist ja eine Ursehnsucht in allen Menschen in Verbindung zu sein. Das kommt noch vor allen Schutzstrategien, vor Kämpfen und Flüchten und sonst was ist Verbindung. Das schafft Sicherheit und beruhigt unsere Nervensysteme. Und wenn wir mit dieser mangelnden Urvertrauen oder mangelnden Sicherheit, weil es am Anfang nicht ausreichend Verbindung gegeben hat, ins Leben gehen, bleibt die Sehnsucht bestehen und gleichzeitig, wenn jemand auf uns zukommt, der uns Verbindung anbietet, ja, emotional auch, ist es höchst bedrohlich, weil wir kein, erstens haben wir nicht den Referenzwert in uns und zweitens ist da etwas aktiv von, wenn ich das eingehe und diese Ursehnsucht wird dadurch vielleicht sogar erfüllt und das sollte wieder zerbrechen, dann sterbe ich. Das halte ich nicht aus. Das ist ein Urschmerz dahinter. Und deshalb ist es manchmal tatsächlich so, wenn Menschen kommen, die nett und zugewandt sind, dass man denen dann an denen so lange rummanipuliert, bis die nicht mehr nett sind, um dann die Bestätigung zu haben, ich muss es doch alleine machen.
Ja, also ich finde, das ist ein ganz schön schweres Brot gerade. Weil dazwischen, ich sag jetzt mal, du hast gesagt, 80 Jahre, dazwischen gab es ja noch die Generation, ich sag mal 60er, 70er, die so das totale Gegenteil leben wollten, ne? Ganz viel Nähe, die Kinder auf, dann kam nachher irgendwann diese Zeit, wo die Mütter rausgegangen sind, auf der Straße ihre Kinder gestillt haben, was ja in der Generation ganz schlimm war. Da gab es ja auch eine Zwischengeneration. Und all diese Dinge spielen ja jetzt in der Zeit, wo auch ein drohender Krieg da ist, wo ja sowieso dieses Thema wieder aufploppt, nicht nur bei uns, sondern ja auch vielleicht noch bei den Älteren, die da sind. Da ist so viel Wirrwarr. Wie kann ich denn das für mich auch vielleicht körperlich, ne, weil du hattest ja die Epigenetik schon angesprochen, wie kann ich das körperlich für mich erstmal wirklich feststellen? Ich bin da gerade in einem Thema, das nicht zu mir gehört. Nicht nur das Gefühl, sondern auch tatsächlich vielleicht körperlich. Gibt es da Anzeichen?
Also tatsächlich sind es manchmal sogar wie Schmerzsyndrome oder chronische Schmerzen oder Probleme am Bewegungsapparat bis hin zu Hautausschlägen oder natürlich auch depressive Verstimmungen oder Ängste vor irgendetwas, ja, was man sich nicht erklären lässt. Und da ist es immer wichtig zu schauen, wo kommt es her? Ja, also da brauchen wir in der Regel ja ein Gegenüber, eine Begleitung. Das ist schwierig, das alleine zu machen, weil Trauma geschieht in Beziehungen und Trauma heilt in Beziehungen. Ja, wir brauchen ein Gegenüber, der sich damit auskennt oder die sich damit auskennt, damit man diesen Weg in die eigenen inneren Kammern gehen kann und die Dinge an die richtige Stelle zu rücken, weil das will ja gesehen werden. Also der Körper stellt sich in der Regel zur Verfügung, damit Dinge gesehen werden. Natürlich können wir sagen, wenn jemand total ungesund lebt, ja, also wenig schläft, ganz viele, zu viele übersäuernde Nahrungsmittel zu sich nimmt und, dann hat es natürlich einen Selbstzerstörungsaspekt, ja, aber den kann man dann auch nochmal beleuchten. Aber grundsätzlich ist es wichtig, bei jedem Symptom, das unser Körper uns liefert, ja, weil wir bewohnen dieses Haus ja. Wir können ja nicht, ja, irgendwas getrennt von uns selbst sehen. Und je mehr wir begreifen, dass wir an allem, was uns geschieht, auch an Krankheit, beteiligt sind, desto größer ist ja der Handlungsspielraum, dass wir damit auch in Heilung kommen können. Ja, also da quasi aus einer passiven, wenn ich das Wort nehme, Opferrolle raus, ja, das ist jetzt so, zu einem, ja, Moment mal, was zeigt mir das denn? Was drückt es sich denn hier aus? Und da können wir in die Rolle der Selbstermächtigung reinkommen, was ja wiederum vielen unseren Vorfahren nicht möglich gewesen ist.
Da bist du bei einem wichtigen Thema, Selbstermächtigung. Also wir reden ja immer noch über ein Thema, das vielen nicht bewusst ist. Ja, das ist überhaupt noch gar nicht da, dass wir diese Dinge mitbekommen haben. Dass sie sich heute zeigen. Jetzt werden sie getriggert, retraumatisiert an vielen Stellen durch eine Angst, die manchmal auch geschürt wird. Das sagen wir jetzt einfach mal so. Ja, so, und jetzt stehe ich da in diesem Wirrwarr. Ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel von meinem Physiotherapeuten, der mir für mich mal als Beispiel, aber auch für seine Klientel festgestellt hat, dass ganz viel in der Mitte des Körpers stattfindet und das sieht er in seinen Behandlungen. Also totale Verspannung, Zwerchfell total verhärtet, Atmung ist gestockt, Schoßraumthemen, nicht loslassen, ständig in dieser Anspannung zu sein. Ist das, sag ich mal, vielleicht auch ein aktuelles Thema, das getriggert worden sein kann? Weil wir reden ja hier über Geburten, Verbindung zur Mutter, zum Leben. Und das ist ja nun mal in unserem Schoßraum vorhanden. Wie ist da also deine Sicht auf das Thema eventuelles Kriegstrauma?
Gerade wenn wir das Thema Schoßraum und Schoßraumöffnung oder Heilung jetzt mit reinbringen, das ist ja ein riesiges, verletztes, kollektives Feld in uns Frauen grundsätzlich, also nicht nur aktuell, schon über viele, viele Jahrhunderte fast, ja. Nur jetzt ist es zugänglicher und möglicher, sich dem zu widmen, aber auch hier nur, weil wir seit 80 Jahren Frieden haben und die Themen uns dadurch zugänglicher werden, weil ein Teil von uns fühlt sich etwas sicherer, wodurch tiefere Räume aufgehen können. Und das ist wichtig, weil wir vor 30 Jahren wieder Krieg gewesen oder vor 10, dann wäre das alles wieder zugegangen, ne? Weil es dann wieder um andere existenzielle Nöte geht. Gerade in der Schoßraumthematik geht es ja ganz viel um Hingabe und Verbindung und Wurzeln, so. Und um Gebären und um Kreativität und Selbstausdruck und um Selbstermächtigung. Gerade bei uns Frauen, wenn wir runterkommen, immer weiter in den Körper hinein und uns öffnen, auch der eigenen Lust öffnen, dann begegnen wir häufig den emotional-seelischen Themen auch, die unsere Vorfahren in sich trugen. Denn sobald wir in unsere Wurzel reinkommen, begegnen wir auch den Themen der Ahnen. Das ist unsere Wurzel, das Wurzelchakra, das Becken, das gehört damit rein. Und wir entstammen nun der Mutter und der Großmutter und, also viele Themen der weiblichen Ahnenlinie, denen werden wir dort begegnen und es können sich in verschiedenen Symptomen äußern. Ja? Und da gibt es, ich kenne es aus der Dermatologie, ja zum Beispiel den Lichen-Sklerosus, ja, eine Erkrankung, in dem sich im Intimbereich die Schleimhäute verhärten. Es gibt verschiedene Infektionen natürlich, es gibt auch Kondylome, ja, den HPV-Virus, das bedeutet, dass dort eben auch zu gucken ist, was hat das irgendwie mit Schuld und Scham zu tun, ja, Infektion. Also alle Themen auch, die sich aktuell im Schoßraumbereich zeigen, ja. Es gibt ja auch den Vaginismus, ne, in dem sich im Kontakt oder in Richtung Geschlechtsverkehr alles verkrampft und es nicht aufgehen kann. Das sind alles zum Teil große uralte Themen, die mit unseren auch Müttern und Großmüttern zu tun haben. Ja? Weil, wenn wir daran denken, dass auch in Kriegszeiten Millionen von Frauen auf der Flucht und auch nach Kriegsende vergewaltigt worden sind, dass zum Teil totgeschwiegen wurde, weil es normal gewesen ist, ja, darüber spricht man nicht, und das ist wirksam. Und es wirkt und es wirkt. Und es geht ja nicht verloren. Die Information geht nicht verloren.
Ja, und ich sag mal, wir sind ja gerade in bewegten Zeiten, wo ganz viel hochkommt, wo ganz viel auch in die Öffentlichkeit kommt, was die Übergrifflichkeiten betrifft. Ja, da ist ja, wie du schon sagst, es ist so viel im Feld von diesem alten Thema. Danke, dass du das angesprochen hast. Ja, wirklich auch diesen Übergriff. Und das muss nicht immer eine Vergewaltigung sein. Ne? Das fängt ja schon an, dass ja, man vielleicht zu Hause in einem Zuhause aufgewachsen ist, das vielleicht ein bisschen, ich sage das jetzt mal, ein bisschen prüder war. Ja, und man kommt dann in den Kindergarten oder zu einem Gynäkologen, der vielleicht anders reagiert, als man es kennt, ne? Da muss man sich ausziehen, da wird man angefasst, obwohl man es nicht will. Das sind ja auch schon alles manchmal so Themen. Und ich finde es hochspannend, wenn die Bezüge, die du dann zur Vergangenheit stellst, dass wir uns dessen bewusst sein dürfen, wie heilig auch jetzt unser Schoßraum ist. Es ist ja ein heiliger Ort. Und wir werden den ganzen Tag beschallt mit dieser Angst der Existenz, ich sag mal, des Existenzminimums, Krieg, Wirtschaft. Wir sind ja wieder mittendrin in dieser Thematik, wo das jetzt ja auch für die neuen Generationen eigentlich wieder aufploppt. Und ich frage mich, wie können wir heute einmal die Generation ihr Urenkel, aber jetzt auch unsere Kinder da rauskommen, in die Heilung gehen, weil es jetzt ja auch so sehr präsent wird, weil wir uns bewusst werden. Ich finde, das ist eine große
Das
Herausforderung.
Wichtige, ja, ich denke, eins der wichtigsten Sachen ist, so sich erstmal von diesen ganzen externen Informationen zurückzuziehen. Ne? Also wer regelmäßig Nachrichten schaut und sich da beschallen lässt oder, das ist halt mit Vorsicht zu genießen, weil es was macht was mit unseren Nervensystemen und wir sind darauf ja vom Naturell her überhaupt nicht ausgerichtet. Ne? Gar nicht. Ja? Wir sind nicht darauf ausgerichtet, als Menschen in einer ständigen Beschallung von Informationen zu sein. So, sondern was uns wirklich hilft, ist natürlich die Selbstbesinnung und einen Raum der Ruhe zu schaffen. Gerade für uns Frauen, das brauchen wir wirklich so sehr, auch Zeiten der Ruhe. Und wenn wir müde sind und es möglich ist, auch einfach sich hinzulegen und dem nachzugehen und dem Weichheit zu schenken und Selbstfürsorge. So. Das heißt, wie bin ich denn erstmal als Frau, wie möchte ich als Frau in der Welt sein? Ja. Also ganz einfach finde ich manchmal die Frage auch, oder wenn ich es sehe, alleine im Ausdruck der Kleidung, ja, wie viel Weiblichkeit erlaube ich mir in der Kleidung? Trage ich Röcke oder Kleider oder bin ich immer der Jeans-Turnschuh-Typ und so? Das macht ja was mit uns. Das macht was mit uns, weil wenn wir in uns hineingehen und in diese Weichheit, und ich sage immer, in den heiligen Gral der Weiblichkeit eintauchen, ja, dann wird es passiver in uns und wir dürfen empfangen und wir kommen aus dem, finde ich, fehlgeleiteten Emanzipationsgedanken heraus, wie ein Mann, ja, und alle laufen dann auf einmal im Hosenanzug rum und meinen, sie müssten konkurrieren, sondern auch Female Leadership ist ja was ganz anderes, als irgendwie eine Führungskraft als Mann im Unternehmen zu sein. Das heißt, was bedeutet denn für mich Weiblichkeit, ist eine ganz große Frage, die sich alle Frauen stellen dürfen. Und wie möchte ich die zum Ausdruck bringen? Und damit kann ich doch erstmal ein wundervolles Beispiel sein, auch für meine Kinder. Sie lernen ja immer am Modell. Also wie bringe ich Weiblichkeit in die Welt und wie verbinde ich mich mit anderen Frauen? Komme ich aus dem Konkurrenzdenken raus, ja, weil das ist auch patriarchal geschaffen. Im Prinzip sind Frauen auf Schwesternschaft aus, ja, und in Verbindung, aber das ist ja gekappt worden, weil die Macht der Frauen in Verbindung riesengroß ist, ja.
Ja, ich zieh grad noch ein nächstes Thema, das machen wir gleich. Danke, dass du das nochmal sagst, aber ich würde ganz gerne mal die Männer auch nochmal ein Stück weit mitnehmen, weil Männer haben ja auch ein Trauma. Ich sage jetzt nur mal das Thema Prostata, ist ja auch Schoßraum beim Mann. Und wenn ich jetzt mal so da hineinfühle, ich glaube, dieses ganz große Thema, dieses Kriegstraumas unserer Groß- und Urgroßeltern zwischen Mann und Frau ist ja so eine Leere entstanden, weil jeder eigentlich kämpft. Wir sind ja alle im Kampf. Du hast vorhin gesagt, wir sind eigentlich seit 80 Jahren im Frieden. Sage ich ganz klar, nein, wir sind gar nicht im Frieden. Also auf jeden Fall nicht im Frieden mit uns selbst. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber diese Verbindung zu schaffen zwischen Mann und Frau, wieder in diese eigene tiefe Selbstliebe zu kommen, in diese Lebendigkeit. Jeder für sich, aber auch gemeinsam. Und jetzt sprichst du von den Schwesternschaften, von der Macht und der Kraft von Frauen. Das ist ja das, wovor viele Männer auch Angst haben, ne? Wie kriegen wir da die Kurve? Wie können wir da heute die Kurve kriegen?
Dafür braucht es natürlich, dass beide Geschlechter, wenn wir jetzt von diesen Hauptgeschlechtern ausgehen, es gibt ja heute auch viele andere Strömungen und so, dafür will ich im Moment gar nicht drauf eingehen. Aber wenn wir von diesen Hauptgeschlechtern ausgehen, Mann und Frau, braucht es ja in der Begegnung, dass auch jede seine Rolle oder seine Position da einnimmt. Und die Männer haben es da natürlich gerade auch sehr, sehr schwer, weil sie ja ihrer Männlichkeit auch beraubt worden sind in einer Form, ja. Und auch da, wenn wir das, die Hormone ansehen, zum Beispiel Testosteron beim Mann ist ja nun mal stark, kann besitzergreifend sein, kann was Aggressives haben und, und. Jetzt haben aber Männer quasi den Krieg angezettelt, ja, und haben da große Zerstörungen walten lassen, was im Nachklang auch ganz stark Schuld und Scham besetzt war, sodass heute immer noch ganz viele Männer sich natürlich nicht trauen, in dieser Kraft zu sein, weil sie irgendwas in sich spüren, dass man so als Mann nicht mehr sein darf. Und so kann keine Polarität entstehen zwischen Mann und Frau. Und die Männer werden immer weiblicher und die Frauen werden immer männlicher und irgendwie vermischt sich das. Und das macht es schwierig, sich in einem klaren Miteinander zu begegnen. Du bist der Mann, du hältst den Raum, ich bin deine Frau oder ich bin eine Frau und ich sorge auch dafür, dass es weich bleibt, ja. Und ich fühle mich bei dir geborgen, so dass ich den Raum aufmachen kann, damit es einen geborgenen Raum für uns beide geben kann. Das gehört ja miteinander zusammen. Aber die wenigsten Männer sind heute in der Lage, diesen Raum für sich wirklich einzunehmen. Erstens, weil sie kein Lernen am Modell erfahren haben, ja, mit traumatisierten Vätern aus dem Krieg, die dann noch wenig gesprochen haben, vielleicht alkoholabhängig waren, nicht präsent waren in der Familie. Wo hätten sie denn dann lernen sollen? Also ist das auch wie so ein Lost Place, genauso wie für uns Frauen, die an verhärteten Trümmerfrauen und Frauen, die durchgehalten haben, irgendwie auf einmal Weichheit lernen sollen. Das ist ein ganz großes Durcheinander geraten. Eigentlich in einer ganz einfachen Sache zwischen Mann und Frau. Aber diese Kriege waren so desaströs, dass danach es wurde alles weggesprengt, was uns im Inneren ausmachte.
Also ich finde das ein schönes Bild, dieses Wegspringen, weil da drin entsteht ja auch etwas Neues. Ja.
Ja, genau.
Also da wird ja nicht nur was zerstört, sondern nehmen wir mal die aktuelle Zeit, ne? Da ist so eine drohende Kriegsangst im Feld, auch jetzt gerade bei uns hier im Westen. Aber da steckt ja eine Riesenchance, weil viele spüren es ja jetzt, ne? Was man natürlich auch durch diese Online-Kongresse und auch durch dein Wirken natürlich auch, dass wir uns bewusst werden, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Ja, wir wollen da nicht zurück. Wenn wir jetzt mal schauen nach Möglichkeiten, nach Lösungen, dieses Bewusstsein, authentisch zu sein, wirklich wieder hineinzufühlen, wie du es gesagt hast, die Frauen wollen sich beschützt fühlen, wollen weich sein, wollen eigentlich den starken Mann. Der Mann möchte eine weiche Frau, möchte auch ein starker Mann sein. Das sind ja Grundbedürfnisse, die schlummern ja immer wieder in uns und kommen ja immer wieder hoch. Wie kriegen wir jetzt in dieser Zeit, wo die KI kommt und uns immer mehr das Menschlichsein wegnehmen möchte, wie kriegen wir da jetzt gemeinschaftlich, jeder für sich, aber gemeinschaftlich, wie kriegen wir das hin, Ilona? Weil das ist ja dein Thema, zurückzukommen aus dieser Erstarrung, sich bewusst zu sein, wie kommen wir da hin?
Ja, es muss erstmal tatsächlich jeder für sich losgehen, ne? Wenn das jemand für sich entdeckt und einen eigenen inneren Weg finden, so auf den eigenen Weg zu kommen, überhaupt zu hinterfragen, Bin ich das eigentlich wirklich, was ich gerade lebe, oder ist das ein kreiertes Leben, was ich mir geschaffen habe, was ich zwar denke, aber nicht fühle? Da es gibt ja auch Millionen Menschen, die so leben, dass sie denken, es müsste so sein, aber es ist überhaupt nicht verbunden mit dem eigenen. Und tatsächlich gibt es ja immer mehr Frauenkreise und Männerkreise, die sich auch bilden, damit sich dort diese Kräfte wieder verbinden können. Und das ist ganz wichtig. Also Frauen brauchen Frauen und Männer brauchen Männer. Und das darf sich erstmal wieder stärken in sich, damit wir wieder aufeinander zugehen können. Und jeder darf für sich diese Heilarbeit machen. Und ich glaube, jeder, der hier zuhört, weiß, der sich schon so auf dem inneren Weg befindet, wenn wir neue Menschen treffen, ich zum Beispiel dann auf einen Mann treffe, dann weiß man sehr schnell, ob derjenige schon für sich was geklärt hat oder nicht. Weil alleine die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, zeigt sich in den ersten Sätzen schon, okay, du bist noch an einer ganz anderen Stelle und wir werden hier nicht weiterkommen oder das ist uninteressant, ja, sondern jeder darf sich selbst auf den Weg machen. Und es geht immer darum, nach innen unten zu kommen. Immer mehr in die Verkörperung, in die wahrhafte Verkörperung, denn dadurch schaffen wir ja erst den Resonanzraum für eine wahrhaftige Begegnung. Wenn wir nicht
Das ist
richtig da sind, können wir ja nur Menschen treffen, die auch nicht richtig da sind. Und was soll das denn dann werden? Sag ich mal, ein bisschen provokant, ja.
ja, lass uns nochmal auf dieses Thema Verkörperung. Also das ist ja ein Begriff, der jetzt auch immer mehr in die Gesellschaft kommt. Was darf sich jemand darunter vorstellen, der vielleicht gerade anfängt, sich mit Bewusstseinsthemen zu. Was heißt Verkörperung? Was gibt es für Möglichkeiten? Außer ich sage jetzt mal über den Atem, da können wir ja unseren Körper ein bisschen mitnehmen. Was gibt es noch für Möglichkeiten, in die persönliche Verkörperung zu kommen?
Das ist auch total wichtig, dass wir uns erstmal darüber im Klaren sind, dass das, wie wir gerade leben, ist ja unser Normal. Und wir haben ja keine Idee davon, wie es sich verkörpert anfühlen könnte. Ja, also das ist unser Normal. Und die meisten Menschen haben ganz viel schon gelesen und sich Wissen angeeignet, aufgrund dieser inneren Suche. Ja, aber es ist nicht tiefer gesagt. Es ist nicht in den Körper reingekommen, hier oder hier, ne, so,
Ach, genau.
oder mit so einem Kopf eben, ne, so.
Genau.
Und da kommt ganz viel oft auch schon so, ja, das habe ich alles schon geklärt, das weiß ich schon. Ne? Und wenn ich so einen Satz schon höre, dann denke ich immer, nee, das, da ist noch gar nichts angekommen, ja, so. Verkörpern bedeutet tatsächlich, uns als Bild inwendig auszufüllen und wirklich in die tieferen Schichten unseres Selbst reinzukommen und das Gefühl zu haben, ich bin sicher auf der Erde, das ist mein Körper, ich weiß, wo ich herkomme, was die erlebt haben, ich achte deren Schicksal, ich nehme mein eigenes an und gehe mit der Ausstattung, die ich habe, in mein Leben hinein, mit all den unerfüllten Bedürfnissen und Wünschen, mit all den Wunden, die ich auch in mir trage. Und das macht mich aus. Und das hat häufig ja mit den Schattenseiten unseres Selbst zu tun, denn wenn wir verkörpert sind, tragen wir ja auch genau diese unerfüllten Bedürfnisse und Wunden auch in uns. Und zu sagen, das bin ich, ist ja ein schmerzhafter Prozess. Ja. Weil viele versuchen sich ja in einem Better Feeling zu halten, so, nur damit man das nicht wahrnimmt. Man kann zwar ganz viel Wissen aneignen, aber dennoch hat man das nicht in sich reingeholt.
Da bin ich jetzt bei unserem Kongressthema, ne? Gesund und glücklich. Also, du hattest das vorhin schon angesprochen, du hast da HPV genommen oder Lichen oder Pilzinfektion, was auch immer, ne? Gerade wenn es um Schoßraumthemen geht. Wenn ich jetzt mit deinen Gedanken, ich habe jetzt irgendein körperliches Thema, gerade im Schoßraum, oder halt, ich sag mal, Frauen, die unglücklich sind, dass sie so viel Bauchfett haben. Wir können ja alles ein bisschen übertragen. Ja, was steckt dahinter? Wenn es um diese Verkörperung geht, du hast es ja genau gesagt, viele wollen es dann wegdrängen. Ja, dann wird es auf die Ernährung, man kann vielleicht auf die Ernährung beziehen. Man schiebt aber manche Dinge auch ganz schnell davor, um nicht hinzufühlen. Ich habe jetzt aktuell als Frau ein Thema, habe alles Mögliche versucht über gesunde Ernährung, Sport, vielleicht schon Psychotherapie gemacht und habe immer noch ein Thema. Das ist ja aber auch eigentlich eine Chance, ne? Wenn mein Körper da so deutlich spricht,
Es ist
eine
immer, ne?
Chance zu sehen.
Ja, wie Clemens Kubi das mal so schön sagte, wenn die Sehnsüchte und Bedürfnisse der Seele nicht gesehen werden, wird der Körper krank und wir werden dazu gezwungen, mit uns in Kontakt zu kommen. So. Und weil du gerade
Ja.
sagst, ich habe schon ganz viel gemacht mit dann vielleicht Ernährung und Psychotherapie und so. Psychotherapie kann durchaus was sehr Stabilisierendes haben und hilfreich sein. Meine Erfahrung ist zugleich, dass seelische Arbeit nochmal was ganz anderes ist, auf einer anderen Ebene stattfindet und dass es ein anderes Fenster oder einen anderen Raum ist, den man da betritt. Und das deckt eine Psychotherapie häufig nicht ab.
Genau, da sind wir schon wieder bei deiner Arbeit, ne? Weil du gehst ja ganz tief in die Seele. Ja. Und vielleicht magst du unsere Zuschauer mal mitnehmen. Und lass uns mal vielleicht wirklich bei so einem körperlichen Thema bleiben, weil auch, also ich sehe zum Beispiel ganz viel sofort diese eine medizinische Behandlung obendrauf zu packen, ist für mich auch teilweise wirklich nur weglaufen. Also ich bin ein Schmerzpatient, jahrelang selbst erlebt. Ja, ich habe gemacht, getan und es hat gar nichts gebracht, bis irgendwann mal ein 3-wöchiger Heulanfall meine Schmerzen weggenommen hat.
Ah, das ist ein tolles Beispiel. Das ist ein tolles Beispiel, ne? Wenn es in Bewegung kommt. Und gerade Tränen, es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, ich habe so lange nicht mehr geweint, über Jahrzehnte. Ja, also Tränen sind der Ausdruck lebendiger Emotionen. Und dadurch kommt es natürlich in Bewegung. Und auch jeder, der es kennt, mal so einen Heulkrampf gehabt zu haben, weiß, danach fühlt man sich einfach besser. Und der ganze Körper entspannt. Ja, so. Ich habe gerade vor ein paar Tagen einen Fernsehbericht gesehen von Ärzten, die ganz viel mit, nur als Beispiel jetzt, ja, weil mir es gerade mit in Bezug auf Medizin so raussprang, die ganz viel mit Schönheitsmedizin arbeiten, also Botox, Hyaluron und alles, was dazugehört. Und dass ganz, ganz viele Frauen da ja hinlaufen, denken, sie müssten noch was machen, damit sie attraktiver für die Männerwelt sind und endlich den passenden Partner finden. Also auch ganz so absurde Gedanken. Und die Schönheitsmediziner verdienen da halt Millionen dran an dem mangelnden Selbstwert der Frau letztendlich an der Stelle. Aber, oder und, O-Ton, er sagte, ich als Mediziner oder wir als Mediziner können ja nun nicht an die Seele glauben, wenn wir wissen, dass das alles neurologische Abläufe sind. Und ich saß da echt und habe gedacht, ja klar, du kannst ja nur Schönheitsmedizin machen, wenn du so denkst, ne? So. Also das heißt tatsächlich, da gilt es, achtsam zu sein, wenn wir zur Ärztin, zum Arzt gehen, auch da zu schauen, kritisch zu schauen, auch als Patient, Patientin, mit wem habe ich es denn da zu tun als Arzt? Wer behandelt mich denn da? Weil wenn man davon ausgeht, dass die vielleicht gar nicht von der Seele ausgehen, wie soll denn da die Heilung auf einer tieferen Ebene geschehen? Ist ja nicht denkbar. Und ich weiß noch aus meiner Zeit als Hautärztin, natürlich kamen auch Frauen von der Gynäkologin geschickt, weil sie dann sagten, ja, sie gehen lieber mal oder gehen Sie lieber mal zur Hautärztin. Und in der Anamnese habe ich immer die Geschichte mit reingenommen. Also immer die Geschichte der Frau selbst, plus, wenn sie dann das zweite, das dritte Mal kam, es braucht ja immer einen Vertrauensaufbau, auch die Geschichte der Eltern und Großeltern oder Mütter. Und oft kam natürlich, das hat mich noch niemand gefragt, noch nie jemand. Und ich habe immer gesagt, aber das können wir doch nicht vernachlässigen. Du bist doch ein Spross einer Linie. Du gehörst doch irgendwo rein in ein Informationsfeld. Und da können wir doch nicht so tun, als gäbe es das, was deinen Vorfahren passiert ist, nicht. So. Und dem langsam auf die Schliche zu kommen, welcher Schmerz damit verbunden ist, welche Grenzüberschreitung, welche Erfahrungen im eigenen Leben, aber auch das, was da vorgefallen ist, passiert sind, das ist wesentlich im Heilungsprozess. Wir können nicht ein Symptom behandeln. Kommt, kriegt Creme, geht wieder. Ne? Also Heilung bedeutet immer erinnern, wer wir sind. Wer wir sind. Und dazu gehört unser eigenes Leben. Wie habe ich mich als Kind gefühlt? Was ist da passiert? Plus, wie haben die sich gefühlt, die vor uns gelebt haben? Denn denen entstammen wir. Also Erinnerung bedeutet Heilung.
Ich finde das nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, dass wir den nochmal verstärken. Diese Verbindung, von der du am Anfang gesprochen hast, ne? Die Verbindung zu unseren Vorfahren. Ja, für manche ist das auch schon wieder sehr spooky, wenn man dann, ne, über fünfte, sechste, siebte Generation hinausspricht. Aber ich sage, lass uns doch einfach mal unsere Eltern und unsere Großeltern.
Genau.
Manche kennen ihre Urgroßeltern noch. Ja, also ich kenne meine Urgroßmutter noch. Und diese Verbindung, dieses Zugehörigkeitsgefühl, da bin ich jetzt wieder bei dem Thema, was du vorhin hattest. Das Kind kommt zur Welt, ist in der geborgenen Sicherheit des Familienclans. Ja, so wie es früher mal war. Und wenn wir da jetzt mal anfangen würden, da mal wieder hinzukommen mit dem Thema Geburt, Schwangerschaft, anders umzugehen, weil wir müssen ja irgendwo mal einen Ausstieg finden. Wir müssen ja irgendwann mal diesen Ausstieg in Richtung Zukunft und bessere Voraussetzungen für die Kinder zu schaffen.
Ja, aber gerade wenn wir angucken, wie Menschen vor 50 Jahren geboren worden sind oder vor 60, 70 Jahren und was mit den Babys da gemacht wurde, einfach der Mutter entrissen ins Nachbarzimmer mit gefühlt 30 anderen Babys, die da rumschreien und nach Uhr irgendwie die Flasche gegeben, es wurde ja auch nicht gestillt und sowas, ja, das ist ja alles schon total
Gitterbett.
absurd. Ja,
Ja,
Gitterbett, das ist ja alles schon
Gitterbett.
so weit weg von Geborgenheit und sicherem Ankommen, da beginnt es ja
Ja.
schon, ja. Das heißt, gibt ja zum Glück heute so unglaublich tolle Kurse oder auch das Schlimmste ist ja, dass die Hebammen so beschnitten werden zurzeit. Ja, also die sind
Genau.
ja alles der wichtigsten Dinge, aber auch da kann sich ja wieder fragen, was hat das denn für einen Zweck? Ja, also die Hebamme dient ja dessen, dass Menschen, die Mutter, das Kind gut durch diese erste Wochenbettzeit kommen und auch in der Vorbetreuung gut betreut sind. Und auf einmal wird das so beschnitten, dass diese Hilfe für ein gutes Ankommen in der Welt auch wieder erschwert wird. Ja, ist ein anderes großes Feld, aber es ist wichtig, wenn wir, wie machen wir es heute? Ja, ich sage auch immer, wir sind die Ersten, die den Krieg nicht erlebt haben, es trotzdem in uns wirkt und wie geben wir was weiter? Wie geben wir was weiter? Wie kann ich heute für unsere Kinder da sein, wenn ich es selber in der Form nicht empfangen habe? Und ich kenne ganz viele Frauen in den Erstgesprächen, die dann sagen, und es tut mir so leid, dass ich für meine Kinder nicht da sein konnte, weil sie es selber nicht empfangen haben und selber noch in der Erstarrung waren. Und dann kommt es wieder zu Problemen. Dann cutten die Kinder den Kontakt zu der Mutter, weil die ihr Vorwürfe machen wieder, ja. Und da ist es wieder das Wichtige, dass wir die Geschichte aufmachen und sagen, das ist ja alles passiert, weil Menschen durch Krieg von ihren Emotionen abgetrennt worden sind.
Ja, und wir leben seit 6 Jahren, finde ich, in einem Zeitalter des Spiegels. Ja, wir kriegen es ja wirklich präsentiert auf dem Silbertablett. Ja, und jetzt diesen Ausstieg zu finden, darüber gehst du ja auch auf die Bühnen. Du hast deine Begleitprogramme, wieder an diese Seelenverbindung zu kommen, ja, diesen authentischen Seelenwirk überhaupt erstmal wieder zu finden. Und das wird unsere Aufgabe sein und die Aufgabe unserer nächsten Generation, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Vielleicht nimmst du unsere Zuschauer nochmal mit. Was gibt's bei dir? Hast du in diesem Jahr noch irgendwas Schönes anzubieten, was du vorhast? Kann man dich live wahrnehmen?
Ja, was mir da eine Herzensangelegenheit ist tatsächlich, weil es immer wieder Nachfragen gegeben hat und weil du das gerade sagst, ich finde, das Wichtigste, was wir in unserem Leben tun können, ist bei uns ankommen. Wirklich so weit wie möglich in die Verkörperung zu kommen, um unser Leben so, wie es gedacht ist, auszufüllen und mit dieser Kraft in der Welt zu sein. Egal, welche Aufgabe das ist, ja, aber wirklich da zu sein, denn dadurch zünden wir ein Licht an, ne? Dadurch zünden wir ein Licht der Authentizität an und der erfüllten Schwingung. Und damit, das passiert in Familien, damit machen wir was. Und ich habe jetzt über viele Jahre in Online-Mentorings gearbeitet, aber davor natürlich 25 Jahre am Patienten mit Menschen. Und es gab immer wieder die Frage, auch das gab es die große Strömung, ne? Während Corona alles online, alles online. Das löst sich ja gerade so ein bisschen und die Menschen wollen wieder in die Begegnung kommen. Und deshalb ist die Soul Genesis Ausbildung entstanden und die startet jetzt im September. Wir gehen da über 4 Wochenenden, September, November, Februar und April 27, in diese Themen rein: Erdungsarbeit, innere Kindarbeit, Ahnenarbeit und Integration. Weil das meiner Erfahrung die Hauptsäulen sind, die uns darin unterstützen, gut weiter anzukommen. Und da teile ich natürlich Wissen und es gibt Selbsterfahrungsaspekte und Austausch und. Und darauf freue ich mich total, weil da ein neuer Raum kreiert wird und Menschen, die zum Beispiel therapeutisch arbeiten, sich da neue Aspekte mitnehmen können oder einfach Menschen, die sagen, ich will das in der Selbsterfahrung machen. Und sonst gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich anbiete, entweder im Online-Mentoring oder auch hier vor Ort. Manche Menschen kommen für 3 Tage intensiv in einen Behandlungsraum. Da gehen wir täglich 4 Stunden in die Themen rein. Das ist eine intensive transformatorische Zeit, ja, mit einer Integrationszeit hinten dran. Für Menschen, die dafür erstmal schnuppern wollen und gerade zum ersten Mal hören, vererbtes Kriegstrauma, Kriegsenkel, bin ich da betroffen, ja? Da habe ich die Soul Genesis Familie gegründet. Da treffen wir uns immer am ersten Donnerstag im Monat online in einem geschützten Zoom-Raum. Es gibt da keine Aufnahme, gar nichts. Und es ist auch kein Workshop, sondern es ist ein Raum, in dem wir in Austausch gehen. Ich gebe da 2 Impulse rein, aber es ist erstmal da. Ich sage immer, zusammen ist man weniger allein. Und dadurch, dass es so viele Frauen und Männer gab, die gesagt haben, ich öffne mich diesem Thema, aber ich bin damit so alleine in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft, weil die anderen noch nicht so weit sind. Oder es noch zuhalten, weil es zu schmerzhaft ist. Und es tut halt total gut, das zu teilen und dazu durch Wissen, ach, ich bin ja gar nicht alleine. Also ich sage immer, wir sind ja 22 Millionen Kriegsenkel in dieser Zeit ungefähr in Deutschland und nicht alle haben vielleicht Eltern, die Krieg erlebt haben oder deutscher Abstammung sind. Aber es ist ja im zweifachen Millionenbereich. Und ich finde, dass das Wissen darum, dass vererbtes Kriegstrauma existiert, darf was ganz Normales sein. Das was was ganz Normales sein. Das dürfen alle wissen. Das dürfen die Schüler in der Schule lernen, im Ethikunterricht oder in Bio, ist mir egal. Aber so wie, ah ja, das gibt's. Und nicht so wie, was ist denn das für ein Hokuspokus, sondern, ah ja, das gibt's, ja.
Ja, und dann die Frage zu stellen, betrifft mich das?
Genau. Genau.
Ja, und da sind wir ja wieder bei unserer, sag mal, bei uns selbst, dein Selbsttest, den verlinken wir, glaube ich, auch nochmal, ne? Zu
Ja,
schauen,
schön. Genau, da kann jeder
betrifft,
für sich mal gucken. Ne?
genau, betrifft es
So.
mich?
Ja, genau. Und das ist oft so, dass erstmal so, ah, sind ja 6 Punkte, die kann man so für sich durchgehen. Und da entsteht oft erst so, okay, da waren jetzt 5 Punkte angekreuzt bei mir. Und dann kann es ja erstmal nachsacken. Ne? Es geht ja nie darum, irgendwie große Türen aufzureißen und dann irgendwie was Destabilisierendes zu machen, sondern ich empfehle auch immer gerne die Bücher von Sabine Bode als Klassiker, ne, Kriegsenkel, Nachkriegskinder. Das macht häufig ein großes Aha-Erlebnis und danach entsteht immer die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Was mache ich denn jetzt mit der Erkenntnis, dass das mir passiert ist, dass ich betroffen bin? Und an der Stelle kommen die Menschen oft zu mir. Ne? Und die Menschen, die zu mir kommen, haben in der Regel auch schon viel gemacht. Psychotherapie, psychosomatische Kliniken sind schon länger auf dem Weg. Und es geht genau um diesen Aspekt, es tiefer reinzubringen, um ein Gefühl von, das ist so schön, ich zu sein, in sich selber wahrnehmen zu können.
Du hast eben noch was Wichtiges gesagt, das würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen. Also wir merken an manchen Stellen, ich muss jetzt mal nach innen gehen. Ich bin aber vielleicht in einer Familie, in der das Bewusstsein noch nicht so groß ist oder das Umfeld. Freunde, wie auch immer. Na, du hast das vorhin mal gesagt, so der ist noch nicht so weit. Gar nicht bewertend, sondern vielleicht einfach nur in der Wahrnehmung. Und du hast eben was Schönes gesagt, ne? Ich bin nicht alleine. Und ich muss nicht, wenn ich dieses Gefühl bekomme, es betrifft mich irgendwie in einer Form, bin vielleicht in einer Ehe oder in einer Beziehung, in der vielleicht genau das Thema gerade greift. Es muss ja nicht immer gleich zur Trennung kommen, ne? Es muss ja nicht immer gleich das nächste Drama kommen, sondern wenn man jetzt zu dir kommt, und das Gefühl hat, man ist nicht alleine, man kommt in so eine Schwesternschaft, ja, um es dort erstmal vielleicht zu spüren und wahrzunehmen. Das kann ja auch schon enorm viel Druck ablassen, ne?
Ja, und das zu benennen, ne, das hilft unglaublich vielen Menschen, es zu benennen. Hatte ich gerade gestern LinkedIn-Konversation, die gesagt hat, ich merke, allein es hier auszudrücken und zu schreiben,
Genau.
schafft schon Entlastung in mir, weil viele tragen das so lange alleine und es ist ja eine alte traumatische Überzeugung, ich muss es alleine tragen. Und das ist entstanden am Anfang, weil niemand sich zur Verfügung gestellt hat, der es mitträgt.
Ja, wenn du dann noch, sag ich mal, einen Partner hast, der vielleicht auch aus einer, sag ich mal, Traumafamilie kommt, das ist dann, ne, wir sind immer so absolut, so dann muss man sich jetzt trennen, aber vielleicht ist es genau die Chance zu heilen und auch gemeinsam zu heilen.
Ja, und meistens macht ja ein Mensch in einer Partnerschaft die Schritte zuerst. Das ist ja nie, oh, ist seltenst so. Und meistens sind es tatsächlich die Frauen, es ist, wie es ist, ja. Aber weil es
Ja.
dort eben, es scheint diese Sehnsucht nach Uranbindung, eben weil wir Leben gebären und tiefer mit den existenziellen Themen von Leben und Sterben verbunden sind als Frauen, gibt es diesen Ruf, den wir eher wahrnehmen können als die Männer. Die sind ja auch nochmal ganz anders erzogen, ja, diesbezüglich und geprimed. Und es kann gut sein, dass wenn wir als Frauen uns auf den Weg machen, die Männer irgendwann erstmal skeptisch sind und dann irgendwann vorsichtig gucken, was macht die da eigentlich? Ja, und das Feld sozusagen dadurch mit in Schwingung bringen. Es muss nicht unbedingt Trennung oder so sein, auf keinen Fall. Kann aber passieren, denn wenn wir uns kennenlernen, treffen wir uns ja meistens auf derselben traumatischen Stufe. Wenn sich nun eine Person dort bewegt und in Heilungsprozesse geht, kann es einfach sein, dass die Stufen zu große Abstände kriegen. Und dann ist natürlich die Überlegung wichtig, was ist die Konsequenz davon, ne? Und alles hat seinen Preis.
Ja, und dann nehme ich jetzt nochmal unser Gespräch jetzt zum Abschluss nochmal auf und das große Motto der Heilung, ne? Auch eine Trennung kann Heilung bedeuten, ja, die Trennung von meinem Ahnenthema, aber auch von dem Umfeld. Und dafür braucht es erstmal dieses Bewusstsein, dafür braucht es erstmal überhaupt diese Berührung mit sich selbst. Dafür haben wir dich, liebe Ilona. Ja, das finde ich bis heute nochmal sehr, sehr schön rausgekommen. Es darf auch ohne Kampf gehen, es darf ohne inneren Krieg gehen, es darf wirklich in dieser liebevollen inneren, wie du schon sagst, ne, in dieser inneren Verkörperung und Berührung passieren. Und dafür braucht es manchmal Menschen, die einen begleiten. Alles, was du tust, das verlinken wir. Ja, damit unsere Zuschauer natürlich vielleicht einmal deine Donnerstage erfahren können. Ja, dich erfahren können und sich selbst erfahren. Ich finde das ganz großartig.
Ja, und ein Begriff, der noch gerade mir ganz wichtig ist, der da mit rein will, ist, sich selbst die Erlaubnis zu geben. Sich selbst die Erlaubnis zu geben, in die innere Freiheit zu kommen, in die Lebendigkeit, sich selbst die Erlaubnis zu geben, sich Hilfe zu nehmen. Also es geht ganz viel um sich, weil wie gesagt, da hängt ganz oft dran, ich muss es alleine tun. Und es schafft manchmal unglaublich viel Entlastung, wenn man sagt, ich erlaube mir das jetzt. Genau.
Danke dir, meine Liebe. Ganz,
Okay.
ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Tiefgang heute.
Ja,
Ja.
danke schön an dich auch, mal wieder.
Ja,
Wir haben eine große Reise gemacht und ich wünsche einfach, dass ganz viele Menschen sich hier das gerade mit rausnehmen, was in Resonanz geht, was andockt und vielleicht kleine Aha-Erlebnisse und wünsche alles gut weiterhin auf diesem Heilungsweg.
danke dir, meine Liebe. Also, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, euch ein bisschen selber wahrzunehmen, zu schauen, betrifft es dich, geht unten auf den Button, kommt in unsere Telegram-Gruppe, dort erfahrt ihr noch viel mehr über Ilona. Und ganz, ganz herzlichen Dank. Bis bald, meine Liebe.
Danke. Bis dann. Tschüss.